herzlich willkommen zu Female Business, der Nushu Podcast. Von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Mit deiner Podcast-Hostin Maddie Schütten.
In dieser Folge zu Gast ist Anke Wolf. Sie ist HR-Beraterin und Interim-Managerin mit über 25 Jahren Erfahrung in internationalen Unternehmen. Ihre Schwerpunkte liegen auf HR-Strategie, HR-Transformation, Prozessoptimierung und Digitalisierung sowie Diversity und Inclusion. Seit 2016 berät sie DAX-Konzerne und globale Kunden. Mit ihrem Buch Agiles Human Resources und dem Podcast HR Supper Club setzt sie Impulse für moderne HR-Arbeit. Ich freue mich, dass sie bei uns zu Gast ist. Liebe Anke, ich freue mich tierisch, dass du heute bei uns bist im Nushu Podcast. Herzlich willkommen.
Danke, liebe Melli. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
Ja, wir haben ganz spannende Themen in petto, um schon mal sozusagen euch alle ein bisschen vorzuwarnen. Es wird disruptiv und es wird sicherlich intensiv, aber deshalb hört ihr ja auch diesen Podcast. Liebe Anke, allererste Frage natürlich an dieser Stelle. Wo erwischen wir dich gerade?
Ihr erwischt mich bei mir zu Hause in meinem Homeoffice. Da arbeite ich eigentlich fast die meiste Zeit und genau, da bin ich jetzt auch.
Wo ist denn dein Homeoffice, Anke?
In der Kölner Südstadt.
In der Kölner Südstadt. Und ich weiß ja von dem einen oder anderen Meeting, das wir schon hatten, dass du es da sehr, sehr schön hast. Es ist sehr licht und man sieht viele Bücher auch im Hintergrund. Einen sehr, sehr schönen Raum, den du dir da geschaffen hast. Ich würde gerne wissen, wenn du denn von zu Hause aus arbeitest, wie trinkst du denn deinen Kaffee? Hast du da eine große Kaffeemaschine stehen oder wie sorgst du für den Nachschub?
Ja, ich habe tatsächlich so eine italienische Mokka. Und so ganz traditionell bereite ich den zu. Und tatsächlich trinke ich seit einiger Zeit nur noch Dekaffee.
Ja, Wahnsinn.
Muss ich ja zugeben.
Ja, super. Und hast du Veränderungen gespürt?
Also ich habe nie viel Kaffee getrunken. Mhm. Vielleicht lag es auch daran, dass ich deshalb das Gefühl hatte, ich reagiere besonders auf Koffein. Mhm. Und dann habe ich es weggelassen und ich dachte, das ist viel besser, weil ich jetzt den Geschmack genießen kann, ohne mir Gedanken zu machen, um wie viel Uhr ich den Kaffee trinke, damit ich noch schlafen kann nachts. So war es nämlich dann auch. Und also insofern habe ich Entspannung als Unterschied gemerkt, dass ich mir einfach keine Gedanken mehr machen muss. Und mir ging es wirklich nur um den Geschmack.
Ja, da hast du völlig recht. Eine Sache weniger, um die man sich einen Kopf machen muss. Das ist ja auch schon sehr, sehr dienlich, ne? Bei all den Dingen, die uns so in unserem Alltag und auch in unserem beruflichen Umfeld beschäftigen. Du bist ja auch stets auf Achse und jonglierst ganz viele Bälle parallel. Und du bist Personalerin durch und durch. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir hatten es ja schon das eine oder andere Mal besprochen. Die HR-Abteilung ist sehr häufig wenig geliebt in Unternehmen. Erstmal die Frage, warum ist das so? Hast du dafür eine Erklärung?
Ja, zunächst erstmal bricht es mir natürlich das Herz, dass du das so als Allgemeinwissen postulierst, dass man die Personalabteilung nicht ganz so lieb hat. Aber tatsächlich ist es ja häufig auch so. Mhm. Sehr schade. Und ja, du fragst, woran das liegen mag. Ich glaube, es hat zum einen damit zu tun, dass die Personalabteilungen in vielen Unternehmen, ich will nicht sagen in allen, ihr Potenzial nicht ausnutzen. Das heißt, sie manövrieren sich dann auch selbst in eine Position, in der sie gar nicht mitgestalten können. Und um es mal jetzt vielleicht ganz einfach zu sagen, die Organisation mit Prozessen nerven und Erinnerungen und Regeln, die Mehrheit der Betroffenen dann gar nicht versteht.
Dabei ist das doch eigentlich nicht Kern der Aufgabe oder wahrscheinlich auch nicht das Thema, weshalb du mal angetreten bist und dich für diese Richtung entschieden hast, oder?
Oh ja, das ist schon lange her. Der Zeitpunkt, als ich das Thema Personal angetreten bin, ich muss gerade mal überlegen, was da überhaupt meine Motivation war. Also ich bin ja von Hause aus Psychologin und für mich war es immer klar, dass ich nicht in die klinische Psychologie gehe, obwohl ich damals auch Psychiatrie mit studiert habe und klinische Psychologie. Das hat mich schon sehr interessiert. Aber für mich war es immer klar, dass für mich die Interaktion von Menschen in einer Organisation interessieren. Und dass auch, dass ich da beitragen möchte, dass das besser wird oder gut wird. Und ich denke, das ist auch die Aufgabe der Personalabteilung. Und du fragst eben ja, Regeln sind ja eigentlich nicht die Aufgabe von Personal. Ich glaube, dass es sehr wohl ein Teil Aufgabe von Personal ist, weil sie natürlich die Abteilung dafür sorgen muss, dass Arbeitsverhältnisse richtig und regelgerecht ablaufen. Gerade in Deutschland hat man natürlich sehr viel auch mit Betriebsräten zu tun, die berechtigterweise bestimmte Anforderungen stellen. Und da ist man sehr schnell in einer Regelarbeit und in einer Governance-Arbeit. Nur muss man sich ja nicht ausschließlich darauf beschränken und hat noch eine ganz große andere Spielwiese.
Ich meinte, das ist auch gar nicht nur auf die Regeln bezogen, sondern bei mir kam dann sofort dieses Bild auf der Verwaltung. Weißt du, so, man hat da so ein Bild davon, das sind die, die eh immer Nein sagen oder die irgendwie, genau, irgendwas finden, warum es dann nicht klappt oder doch nicht vorangetrieben wird. Und ich arbeite ja auch sehr viel mit Menschen aus dem People and Culture, HR oder Human Resource oder Personalwesen, wie auch immer du es nennen möchtest, zusammen. Und da erlebe ich eben genau das andere auch ganz viel. Also Lust am Gestalten und Dinge voranbringen. Aber trotzdem hält sich dieses Vorurteil einfach in den Köpfen.
Ja, ich glaube, dass es tatsächlich auch zumindest zu einem Teil ein Vorurteil ist und die Personalabteilung leicht in diese Ecke gestellt wird. Und zwar, ich meine, so funktionieren Menschen, wir merken uns immer das, was uns nicht gefällt, was nicht funktioniert hat. Und wenn man dann zum Beispiel mit der Personalabteilung darüber gesprochen hat, dass ein bestimmter Wunsch nicht umzusetzen ist, zum Beispiel als Manager, dann behält man im Kopf, dass ja die Personalabteilung ganz viele Regeln aufstellt. Und das andere vielleicht gar nicht so im Kopf bleibt. Und ich gebe dir absolut recht, viele, viele Personalabteilungen sind genau das. Sie wollen gestalten, sie wollen zum Beispiel Unternehmenskultur gestalten, sie wollen Digitalisierung mit nach vorne bringen. Und es gibt ja ganz viele Themen, in die die Personalabteilung mit ihrer Arbeit mit hineingehört und auch schon dabei ist, was vielleicht gar nicht so nach außen gesehen wird.
So ist es, so ist es. Viele Vorteile, gegen die du dann wahrscheinlich auch tagtäglich ankämpfen musst, an der einen oder anderen Stelle in deinen unterschiedlichen Funktionen und Rollen. Aber lass uns nochmal beim Thema bleiben, bevor wir nochmal auf deine Vita eingehen. Die ist nämlich sehr, sehr spannend. Du hast ja auch ein Buch geschrieben und da geht es um Agilität. Willst du uns da mal so ein bisschen abholen, was Agilität mit der Personalabteilung zu tun haben könnte?
Ja, gerne. Es geht in diesem Buch darum, wie die Personalabteilung agil arbeiten kann und auch sollte. Und der Hintergrund ist, dass in den letzten Jahren natürlich das Thema Agile, agiles Arbeiten in vielen Unternehmen zum Thema wurde und auch umgesetzt wurde, weil man gesehen hat, dass die Umwelt, in dem sich das Unternehmen befindet, einfach auch agiler wird. Und damit ist in der Regel erstmal gemeint, dass man flexibler sein muss, dass man auf neue Gegebenheiten schnell reagieren muss und sich anpassen muss, dass der ganze Markt so funktioniert. Und die Personalabteilung ist natürlich als Teil des Unternehmens auch aufgefordert, agil zu werden, agil zu agieren. Aber da sind wir genau wieder bei dem Punkt, wenn man sich natürlich dann sehr stark auf Regeln fokussiert, dann und um die Einhaltung der Regeln, dann widerspricht das einer agilen Arbeitsweise. Als Beispiel, eine agile Arbeitsweise beinhaltet zum Beispiel, dass man in Sprints arbeitet, dass man halt sich bestimmte Zyklen überlegt, meistens sind es 90 Tage, indem man bestimmte Projekte voranbringt und da hat man in diesen Sprints bestimmte Haltepunkte und an denen wird sozusagen überprüft, inwieweit man sich noch auf das Ziel hinbewegt oder vielleicht sich auch anpassen muss. So, und wenn du klassischerweise dir vorstellst, wie die oder vor Augen führst, wie die Personalabteilung arbeitet, die arbeitet sehr viel in Jahreszyklen, die arbeitet sehr viel entlang von Organisationsstrukturen wie das Organigramm. Und eine agile Organisation stellt sich ja ganz anders zusammen, sondern da wird vielmehr geguckt, wer gehört ins Projekt. Und weil er ein Stake in dem Thema hat oder weil er oder sie Betroffene ist. Und das passt einfach nicht zusammen. Und es gibt viele gute Beispiele, die man eben auch in diesem Buch findet, wie die Personalabteilung sich dieser neuen Arbeitsweise anpassen kann. Zum einen in dem, was sie als Produkte und Services anbietet, aber auch, wie sie mit dem Business eben agil zusammenarbeiten kann. Das heißt zum Beispiel, dass die Fachabteilung relativ früh in die Entwicklung von neuen HR-Konzepten mit einzubinden.
Was ist denn so dein liebstes Beispiel aus dem Buch? Kannst du da mal so eine kleine Sneak-Preview?
Da bin ich jetzt ganz, ganz vorsichtig, weil es natürlich alles tolle Beispiele sind.
Ja. Oder eins, das dir, lass es uns umformulieren, eins, das dir besonders im Gedächtnis geblieben ist.
Also, was ich besonders spannend finde, ist, wenn die Personalabteilung wirklich auch überlegt, können wir uns anders aufstellen, damit wir besser zu unserer Umwelt passen. Und das ist sicherlich, das bedeutet, und da gibt es eben ein Beispiel in diesem Buch, dass man sagt, okay, wir brechen unsere Silos auf, unsere einzelnen Abteilungen oder Bereiche im Personal und finden uns genauso wie in der Organisation, wenn agil gearbeitet wird, für bestimmte Anlässe neu zusammenbilden, neue Teams. Und ich glaube, dass das viele Abteilungen oder Personalbereiche bis dato noch gar nicht machen, sondern sich eher darauf fokussieren, dass sie zum Beispiel agile Moderationsmethoden kennen. Mhm. Aber ich finde, was so richtig den Unterschied macht, ist, dass man sich auch in der Struktur und der Art und Weise, wie man innerhalb der Personalabteilung miteinander arbeitet, anpasst. Und ja, da gibt es ganz tolle Beispiele. Nicht nur das in diesem Buch, aber genau eben auch dieses.
Du bist ja auch Expertin für Transformation und Transformation ist, du hast es vorhin schon gesagt, Veränderung. Und das, ja, das fordert vielleicht auch mal Widerstände hervor, aber vor allem braucht es auch Zeit. Wenn ich jetzt Personalleiterin bin und sage, das klingt alles ganz gut und ich finde, da muss immer ein frischer Wind rein, ich würde gerne auch anfangen, in der Abteilung agil zu arbeiten und wir sind von mir aus ein mittelständisches Unternehmen, so von der Dimension her. Wie lange dauert denn so ein Transformationsprozess? Gibt es da irgendwie Benchmarks?
Oh, ich glaube, das hängt ganz davon ab, wie die Voraussetzungen sind. Also wenn ich jetzt bis dato sehr traditionell oder klassisch gearbeitet habe, dann in allen Ebenen, dann muss ich ja alles anpacken. Also es hat zum einen jetzt auch so ein bisschen ein Schlagwort, ne, aber der agile Mindset. Ja, wie versteht sich die Personalabteilung? Wie versteht sich jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter in der Personalabteilung? Was ist die Aufgabe dieses Mitarbeiters oder Mitarbeiterin im Sinne für, was kann ich für das Unternehmen tun? Wie kundenorientiert bin ich? Und also internen Kunden in dem Sinne, ne? Fachabteilung. Und das andere ist natürlich eben, wie ich gerade gesagt habe, wie wollen wir untereinander arbeiten? Wollen wir unsere Abteilung so behalten, wie sie ist? Oder wollen wir es anders aufbauen? Und natürlich, was wollen wir eigentlich dem Business liefern oder mit dem Business entwickeln und dann zur Verfügung stellen, damit wir eine agile Arbeitswelt wirklich unterstützen können? Und also das ist sicherlich nicht etwas, was man mal eben schnell obwohl ich eben von 90 Tagen gesprochen habe, aber das schafft man nicht in einem 90-Tages-Sprint.
Nee.
Ne? Also wenn, schon erst recht nicht, wenn man sagt, man will es auch umsetzen und nicht nur mal andenken. Mhm. Das ist eine Reise, aber wie jede Transformation. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil auch ein agiler Gedanke, aber ich glaube, das ist auch einfach die Erfahrung, die jeder macht, der sich in Transformation befindet. Es ist ein Auf und Ab. Und es ist aber so, dass immer auf dem Weg auch schon Ergebnisse entstehen, die man benutzen kann. Ja, man muss nicht warten, bis alles fertig ist und das kann dann vielleicht eben auch mal ein Jahr oder zwei dauern, sondern auf dem Weg passieren ja schon Dinge, die man durchaus einsetzen kann. Mal einen Piloten in einem, zu einem, ich sage jetzt einfach mal was, Mitarbeitergespräch in einem Unternehmensbereich auszuprobieren und zu gucken, wie klappt das?
Du bist ja seit 25 Jahren als HR-Beraterin und Interim-Managerin in strategischen und operativen Unternehmen tätig, auch multinational, an multinationalen Unternehmen. Jetzt mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen, jetzt auch zu dem Buch. War das vor 25 Jahren schon vorstellbar, da so agil zu denken, so agil ranzugehen? Oder hat sich da seitdem wahnsinnig viel getan?
Also, da hat sich auf jeden Fall eine ganze Menge getan. Ich glaube, es ist, unterscheidet sich ein bisschen, in welche Bereiche der Personalarbeit man schaut. Du hast eben gesagt, du arbeitest viel mit Menschen zusammen, die Kultur gestalten und andere, diese innovativen und projektbezogenen Themen bearbeiten. Ich denke, also aus meiner Erfahrung ist es zumindest natürlich jetzt auch nur auf die Erfahrung begrenzt, aber das waren schon immer die Bereiche, in denen man agiler vorgegangen ist. Ja, diese standardadministrativen Bereiche, wie du sie eben erwähnt hast, die brauchen in der Regel ein bisschen länger. Und ehrlich gesagt habe ich auch Kundenunternehmen, und das findet man auch in dem Buch, die haben das getrennt. Die haben gesagt, es gibt einen Bereich, der bleibt klassisch, und das ist in der Regel der administrative Bereich. Und dann gibt es aber andere Bereiche der Personalarbeit. Da werden wir agiler arbeiten, moderner arbeiten. Und ich glaube, wenn du auf die zum Beispiel 25 Jahre jetzt zurückschaust, die ich bis dato in der Personalarbeit verbringen durfte, dann ist das sehr unterschiedlich. Also ich habe ja zum Beispiel in einem internationalen Unternehmen angefangen, war da auch im Ausland und habe dort direkt in einem großen Projekt gearbeitet, in zweien sogar. Und das zweite war eine SAP-Implementierung. Und das ist einfach von der Natur des Projektes schon viel agiler, obwohl man vielleicht damals dieses Wort noch gar nicht benutzt hat.
Da sind wir auch schon mittendrin in deiner Vita. Erzähl mal, so, was waren die wichtigsten Meilensteine auf deinem Werdegang bis hierher?
Okay, gut. Also tatsächlich sicherlich mein erster Job, von dem ich gerade auch gesprochen habe, das war bei einem amerikanisch-niederländischen Konsumgüterhersteller, und ich hatte die Chance, schon nach einem Jahr Berufserfahrung ins Ausland zu gehen. Das war jetzt vielleicht in Anführungszeichen, waren das nur die Niederlande. Und man denkt vielleicht, Ausland bedeutet USA. Aber also zum einen sollte man sich nicht vertun, wie unterschiedlich dort und doch die Kultur zu der deutschen Kultur ist. Und da gab es auf dieser Ebene sehr viel für mich zu lernen. Aber zusätzlich dieses Headquarter, in dem ich war, war super international. Mhm. Also ich hatte ehrlich gesagt gar nicht so viele niederländische Kolleginnen. Eher im privaten Bereich habe ich dann viel mit den Niederländern zu tun gehabt und Niederländerinnen. Und das war einfach, also das sehe ich bis heute als eine riesige Chance, so früh in der Karriere diese Möglichkeit zu haben, dann auch noch auf ein internationales Projekt gesetzt zu werden, was ich dann auch leiten durfte. Und ich glaube, da sieht man halt auch einen großen kulturellen Unterschied, dass man, ich will nicht sagen, dass das auf keinen Fall möglich ist, aber ich denke, dass es in Holland oder in den Niederlanden eher, sag ich mal, nicht so ungewöhnlich war, dass jemand so jung ist wie ich so ein Projekt leiten durfte, was sich wirklich um Talente in der ganzen Welt gekümmert hat. Es war ein Talentprogramm für Young Talents in dieser Corporation. Und ich habe auf allen Ebenen ganz viel gelernt. Also das ist sicherlich, also menschlich, beruflich, Umgang mit unterschiedlichen Kulturen und so weiter und so fort. Ja. Und das hat mich maßgeblich geprägt, weil ich seitdem eigentlich so gut wie immer nur im internationalen Kontext gearbeitet habe. Und das eigentlich auch immer, wenn ich ein Unternehmen gewechselt habe, also ich war danach noch in zwei anderen, sicherlich auch ein Teil dessen war, warum ich dann in ein bestimmtes Team kam oder ein bestimmtes Team geleitet habe. Mhm. Okay, was war noch? Du hast gesagt, mehrere bis jetzt.
Ja, ja.
Da ist so viel passiert.
Ich weiß, Anke. Ich will alles wissen.
Ja, ich merke das schon. Ich muss mir gerade mal selbst am Kopf kratzen.
Was war da eigentlich in dieser schnellen Welt?
Ja, du kennst es auch, wenn man in der aktuellen Arbeit ist, dann ist man so fokussiert. Jetzt muss ich gerade mal gucken.
Ich weiß.
Aber alles gut, wir kommen dahin. Also sicherlich war auch mein nächster Arbeitgeber, das war Bosch, eine super Station für mich, weil ich da nämlich, also zum einen einen totalen Wechsel der Industrie gemacht habe, von Konsumgüter, sehr marketingorientiert, hin zu einem ingenieursgetriebenen Unternehmen. Und das war für mich einfach auch ein super Learning. Das ist ja okay, Dinge können auch komplett anders laufen und ganz anders bewertet werden. Und und da hatte ich die große Möglichkeit, in einem Spin-off, also in einer Abspaltung von Bosch und Siemens den Personalentwicklungsbereich aufzubauen. Das heißt, als wir angefangen haben, waren wir so um die 500 Menschen. Und in der Zeit, in der ich da war, sind wir auf, ich glaube, 1500 oder so gewachsen.
Ja, Wahnsinn. Innerhalb welcher Zeit, Anke?
Also ich glaube, das waren noch nicht mal 2 Jahre.
Boah.
Also es war natürlich auch durch Aufkäufe. Mhm. Und meine Aufgabe war da, zum einen die bestehende Mannschaft, eben das ist ja ein Growth Path, ne, darauf zu analysieren und auch dann weiterzuentwickeln, diesen Wachstumspfad mitgehen zu können. Zum anderen ging es einfach auch darum, zu schauen, welche Kompetenzen brauchen wir allgemein, also jetzt noch gar nicht mal auf Führungsebene im Unternehmen. Wie können wir zum Beispiel auch Zukäufe, also das waren ja dann andere Länder in dem Fall auch integrieren. Ich bin da auch da sehr viel rumgereist, auf unterschiedlichen Kontinenten. Unter anderem auch, da war ich das erste Mal in Japan.
Ja, stark.
Und ja, das war wirklich, und da muss ich auch sagen, das war wirklich eine einmalige Erfahrung, dort mit japanischen Kollegen an dem Thema Mitarbeiterbeurteilung zu arbeiten, weil ich glaube, da gibt es wirklich komplett andere Herangehensweisen in den beiden Kulturen. Genau. Also das war einfach für mich der Punkt in meiner Karriere, wo ich dann tatsächlich auch das erste Mal eine Führungsposition innehatte und bei dem ich auch gesehen habe, wie stark ich das Unternehmen in dem Wachstum begleiten darf. Mhm.
Das war sicher eine super intensive Zeit, ne?
Ja, war es.
Mhm, aber auch wahnsinnig spannend und lehrreich.
Auf jeden Fall. Und es war auch eine schöne Zeit. Also klar war das zum Teil sehr anstrengend. Und ich hatte auch ein tolles Team. Insofern gebührt da der Lob sozusagen nicht nur mir, sondern dem ganzen Team und meinen Kolleginnen und Kollegen im Ausland. Also es war einfach schon auch sehr enge Zusammenarbeit.
Mhm. Stark. Und dann bist du aber von Bosch weggegangen.
Ja.
Wohin?
Genau. Dann bin ich zu Deutsche Post DHL gewechselt. Tatsächlich meine längste Station. Da war ich 11 Jahre. Und dort hatte ich unterschiedliche Stationen. Also angefangen habe ich tatsächlich dort in der Personalentwicklung, beziehungsweise das hieß damals Grundsätze. Hat sich allerdings, HR Policies, hat sich aber vor allen Dingen um das Thema Talententwicklung und Mitarbeiterentwicklung gekümmert. Dort war gerade der Zeitpunkt, an dem DHL, die Integration sozusagen verdaut war, und dann kam auch schon Excel. Also das war auch sehr spannend, weil da auch unterschiedliche Unternehmenskulturen aufeinander getroffen sind und die auch personalentwicklungsseitig natürlich miteinander verbunden werden sollten und macht ja auch Sinn. Und das war meine erste Station. Dann habe ich dort auch sehr stark im Thema DMAI gearbeitet. Das sind halt bestimmte Process Excellence Ansätze, die zu der Zeit gerade im Unternehmen implementiert wurde. Da bin ich auch vor allen Dingen in Europa rumgereist und habe da gemeinsam mit den Fachexperten dann dieses Thema, wie möchten wir kontinuierliche Verbesserungen im Unternehmen vorantreiben, implementiert. Genau, und danach bin ich in den Vorstandsvorsitzendenbereich gewechselt, das heißt zum Top Executive Development. Da habe ich für die Top-Manager und Managerinnen des Unternehmens Entwicklungsmaßnahmen entwickelt und ausgewählt. Also manchmal ging es auch darum, ein passendes MBA-Programm vorzuschlagen und habe dort auch in dem Thema 360 Grad gearbeitet und das auch eingeführt. Genau, und dann wollte ich unbedingt ins Business. Also zumindest businessnah näher arbeiten, weil ich mich natürlich, also es ist eine total spannende Position, im Vorstandsvorsitzendenbereich zu arbeiten. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe mich bis dato vor allen Dingen auf Talent, Leadership, Personalentwicklung konzentriert und ich wollte mal den gesamten, nennt man ja Employee Lifecycle, also Mitarbeiter Lebenszyklus abdecken. Das heißt, ich wollte auch Gehaltsverhandlungen führen und so weiter und so fort, Mitarbeiter einstellen und dann manchmal auch entlassen mit. Genau, und deshalb bin ich in unsere größte Business Unit gewechselt. Das ist die DHL, DHL Express. Und das kennt man zum Beispiel, wenn es darum geht, ein Paket zu bekommen, aber also eine größere Sendung, nicht Paket, das ist dann Brief, aber eine größere Sendung verschifft zum Beispiel, also viel B2B. Und genau, und da war ich dann Businesspartner und das ist auch ein sehr dehnbarer Begriff. Jeder, der in der personaler Welt arbeitet, der weiß, dass das eigentlich alles und nichts bedeuten kann, dieser Begriff oder diese Rollenbezeichnung. Bei uns war das so, dass man wirklich für alle Themen verantwortlich war, auch maßgeblich mit den Führungskräften von der Einstellung eines neuen Mitarbeiters über die Entwicklung, Gehaltsfindung, Bonus, Versenden. Also wir sind viele Mitarbeitende bei uns, sind auch ins Ausland gegangen. Es ist ein sehr internationales Umfeld, bis hin zu ja Verrentung oder wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin das Unternehmen verlässt, begleitet. Und da war ich für Sales und Finance zuständig. Und ja, das war eine sehr, sehr, sehr intensive Zeit, weil wir in der Zeit auch viel restrukturiert haben. Ja, also das, was ich mir gewünscht habe, sozusagen überall dabei zu sein, das ist mehr als eingetroffen. Und insofern war das auch eine sehr spannende Zeit. Und dann bin ich in einen Dienstleister gegangen internen Dienstleister bei Deutsche Post DHL, nämlich in den IT-Bereich und habe da den Talent- und Sourcing-Bereich übernommen. Also Sourcing in dem Sinne, dass man Talente entweder intern identifiziert und weiterentwickelt oder eben von extern an das Unternehmen oder für das Unternehmen begeistert und dann auch einstellt. Und also interne und externe Talent-Pipeline. Genau, und das war auch eine relativ lange Station. Ich glaube, ich war 4,5 Jahre in der Rolle bei Deutsche Post DHL. Genau. Und da bin ich auch viel rumgekommen und hatte auch ein Team auf zwei Locations verteilt. Insofern, ja, war auch eine ganz, ganz spannende Zeit. Eigentlich war alles spannend, wenn ich das so erzähle.
Ich merke schon. Und ich habe jetzt schon einige Fragen mitgedacht und mitgeschrieben. Super. Aber dann kam, da will ich jetzt noch einmal die Brücke schlagen, dann kam der Sprung irgendwann auch in die Selbstständigkeit nach dieser langen Station. Erzähl, Anke, wie kam es dazu?
Ja, also das war ein Gedanke, der tatsächlich sehr lange in mir gereift ist. Also das war jetzt in dem Sinne keine spontaner Sprung, sondern ich habe lange drüber nachgedacht. Die Selbstständigkeit hat mich immer gereizt. Ja, ich habe in meinem Umfeld ein paar wenige Menschen auch gehabt, die selbstständig waren. Und ich fand das immer toll, dass man also insbesondere als Beraterin, das, was ich ja dann auch geworden bin, in so viele unterschiedliche Unternehmen reinschauen kann. Und so viel, ja, mir geht es immer darum, dass ich auch einen Fußabdruck hinterlasse, dass man so viele Fußabdrücke hinterlassen kann und ja, so viel sieht. Und es war dann einfach so, dass ich, es war klar, ich meine, so ist das ja auch in einem Konzern, dass man immer alle paar Jahre die Rolle wechselt. Und ja, irgendwie habe ich gedacht, okay, da war ich Anfang 40. Wenn du es jetzt nicht machst, dann wann dann? Dann versuch's mal mit der Selbstständigkeit. Und mir war ja klar, dass ich das machen will, was ich eigentlich in der Anstellung gemacht habe, nur halt dann eben als Beraterin und Interim-Managerin.
Und der Rest ist Geschichte. Nein, erzähl Anke, wie ging es weiter dann? Weil ich denke, das ist schon eine wichtige Botschaft. Ja. Ich glaube, es gibt nicht so viele Menschen aus dem Personalbereich, das wirst du ja besser wissen, die ja die Idee für sich identifizieren oder die Idee haben könnten, dass man sich ja auch selbstständig machen kann, oder?
Ja, es gibt natürlich schon, also ich bin ja Solo-Selbstständige. Ja, gibt es schon einige auf dem Markt. Ja, klar. Jeder hat da so sein eigenes Profil.
Ich meinte jetzt nur verglichen zum Beispiel mit Marketing oder so, weißt du?
Ach so. Ja, das kann sein. Mhm. Das kann sein. Ja, wahrscheinlich schon. Aber ja, es ist natürlich ein Weg. Ich sage immer, Selbstständigkeit ist nicht für jeden was. Und das ist auch gut so. Man arbeitet natürlich anders mit Kundenunternehmen zusammen. Das brauche ich dir ja nicht sagen, als wenn man angestellt ist. Aber es ist natürlich ein schöner Weg. Mhm. Ja, du hast gefragt, wie es dann weiterging. Also ich hatte tatsächlich relativ, also ich sage immer, dass ich einfach zu Anfang auch Glück hatte. Ich habe dann natürlich durch mein Netzwerk, weil man stellt sich nicht einfach so auf den Markt und sagt, hallo, hier bin ich und jetzt will ich einen Auftrag. Also vielleicht funktioniert das, bei mir hat das so nicht funktioniert.
Ich kenne auch niemanden, bei dem es funktioniert.
Genau. Und ja, ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich über mein Netzwerk ein richtig, richtig cooles erstes Projekt bekommen habe, in dem ich dann auch 2 Jahre war. Und also das war mein Hauptprojekt in den 2 Jahren. Ich hatte natürlich auch andere dabei. Das habe ich mir dann schon überlegt, dass man sich nicht so abhängig machen sollte von einem großen Kunden oder von einem großen Projekt. Ich hatte mehrere kleinere Projekte immer dabei, aber mein erstes großes Projekt war in der Automobilindustrie, ein internationales Projekt, in dem es tatsächlich um HR-Transformation ging und um Agilität. Und ja, da habe ich halt auch direkt gemerkt, okay, du kannst mit dem, was du gelernt hast in deiner Karriere bis dato, wirklich einen Beitrag leisten für ein anderes Unternehmen. Und da ging es vor allen Dingen darum, Themen wie Feedback, Mitarbeiterbeurteilungen auf das agile Arbeiten umzustellen in der Organisation. Und ja, da war ich sozusagen eine Projektleiterin für diesen ganzen Bereich von der Konzeption bis hin zur Implementierung. Das heißt, auch da sind wir dann in die einzelnen, also nicht in alle, aber in einige Regionen geflogen und haben dann vor Ort mit den Personalern und Personalerinnen dieses neue Konzept verprobt und sie trainiert und und sozusagen das gesamte Konzept implementiert.
Klingt auch total spannend. Und ich weiß total, was du meinst. Dieser Einblick in ganz unterschiedliche Unternehmen und Strukturen, das ist einfach sehr, sehr reizvoll. Also ist sicherlich nicht jedermanns, jeder Fraus Sache, aber mich reizt es auch total. Und ich finde es einfach wahnsinnig spannend, auch immer wieder hinter die Kulissen zu schauen.
Ja, also ich finde, man lernt so viel selbst dabei. Ja. Also manchmal sage ich so im Scherz, ich habe eine bezahlte Lernkurve. Mhm. Ja, weil ich einfach dadurch, dass du in einem komplett neuen Umfeld bist, neue Unternehmenskultur, neue Industrie, was auch immer, du lernst so viel und kannst gleichzeitig eben einen Fußabdruck hinterlassen. Aber ich finde das eine wahnsinnig tolle Möglichkeit.
Mhm. Ne? Mhm. Apropos Lernen, ich habe noch eine Frage zum Thema Vorstandspersonalentwicklung. Mhm. Wie läuft das genau vonstatten? Also ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, aber wird der Vorstand tatsächlich immer weiterentwickelt durch HR? Was gibt es da für Ansätze und Programme?
Also du meinst jetzt meine Rolle bei Deutsche Post DHL?
Mhm. Genau.
Also wir haben da nicht die Vorstände an und für sich weiterentwickelt, sondern die Menschen, die in erster und zweiter Linie an sie berichtet haben. Also du musst dir vorstellen, Deutsche Post DHL hatte damals 450.000 Mitarbeitende. Mhm. Also das sind relativ viele Menschen, die in erster und zweiter Reihe an den Vorstand berichten. Aber nichtsdestotrotz, deine Frage ist ja berechtigt. Also hängt ein bisschen vom Unternehmen ab,
ja.
Aber in einigen Konzernen ist es so, dass die Personalabteilung natürlich auch dem Vorstand hilft, sich weiterzuentwickeln. Das muss ja jeder Mensch und das ist dienlich für die Organisation.
Mhm.
Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass dann der Personalentwickler ein Training mit dem Vorstand durchführt, sondern eher zum Beispiel einen Executive Coach auswählt. Also das habe ich damals zum Beispiel auch gemacht, wenn es auch nicht direkt für die Vorstände war.
Mhm. Okay, das macht Sinn, das verstehe ich natürlich. Aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, inwiefern der Vorstand tatsächlich auch von HR tatsächlich weiterentwickelt wird. Ganz spannende Frage. Und noch eine andere Frage, die mir so im Kopf gekommen ist, was hältst du eigentlich von dem Begriff der Personalentwicklung? Hintergrund der Frage ist, dass ich immer wieder höre, die Aussage, die kennst du wahrscheinlich auch, von Menschen, also festangestellten Menschen, die sagen, ich bin da in so einem Programm. So, im Sinne von, ich werde weiterentwickelt. Und man kann ja nicht passiv weiterentwickelt werden, sondern man muss sich schon selbst weiterentwickeln wollen. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Und dieses Thema und dieser Begriff Personalentwicklung, wie gut findest du den für das, was eigentlich gemeint ist?
Ja, also das, was du gerade als deinen Punkt genannt hast, das finde ich persönlich auch schwierig. Also du kannst relativ schlecht jemanden anderen weiterentwickeln. Du kannst ihm Angebote machen. Ja, und diese Person, die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter, die kann das dann annehmen und dann dabei sich weiterentwickeln. Also im Grunde bin ich nicht jemand, der sich so an Namen aufhält.
Ja.
Also ich komme gleich auf deine Frage zurück, aber du hast vielleicht verfolgt, dass es ja auch eine Diskussion darüber gibt, ob die Personalabteilung Human Resources heißen soll oder nicht, vielleicht irgendwie anders.
Oder Culture. Mh.
Ja, genau. People and Culture, wobei ich das jetzt eigentlich noch als sehr naheliegend empfinde, aber es gibt alles Mögliche. Und ich denke mal, Leute, der Name ist doch eigentlich zweitrangig. Das erste ist doch, was machen wir da eigentlich mit und für die Organisation? Was da für eine Überschrift drüber steht, weiß ich nicht. Klar, natürlich Worte formen Gedanken und so weiter, aber ich würde mich immer gerne erstmal darum kümmern, was wir eigentlich machen. Und da sind wir bei dem, was du gesagt hast. Ne? Mitarbeiter sagen, ja, ich bin da in so einem Programm. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger und auch kritischer Punkt im Zusammenhang mit Erwartungsmanagement. Also nur weil man in einem Programm ist und die Chance bekommt, sich weiterzuentwickeln, heißt das noch lange nicht, dass daraus ein Versprechen entsteht. Also zum Beispiel auf einen höherwertigen Job. Und das sage ich jetzt gar nicht, weil ich möglichst viel Druck oder was auch immer ausüben will, sondern wie gesagt, das sind Chancen, die geboten werden, die ja hoffentlich in vielen Unternehmen auch, also das Personalentwicklungsportfolio, die Trainings, die Workshops oder was auch immer, was angeboten wird, hat ja in der Regel was mit der Unternehmensstrategie zu tun. Also es geht ja nicht nur alleinig darum, dass man dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin die Chance gibt, sich beruflich weiterzuentwickeln, sondern da ist ja auch Need von dem Unternehmen hinter.
Ja, klar.
Ja, so, also und da ist im besten Fall ist das von der Unternehmensstrategie eben abgeleitet.
Mhm.
Und wenn jetzt so eine Aussage kommt wie, ich bin da auf so einem Programm. Hm.
Du kennst dann, die Aussage aber selbst.
Ja, oder? Ja, natürlich. Ja, ja. Dann denke ich direkt, okay, welche Erwartungen sind damit verbunden?
Ja.
Ja? Also ich glaube, das ist ganz wichtig in der Personalarbeit, dass man auch das ganz klar und transparent kommuniziert. Finde ich sowieso ganz wichtig in der Personalarbeit, immer sehr klar und transparent zu sein, weil wir in der Personalarbeit natürlich mit hochsensiblen Themen auch zu tun haben. Ja, zumindestens Dinge, über die man in Deutschland und manchmal auch in anderen Ländern nicht spricht. Gehalt zum Beispiel, Mitarbeiterbeurteilungen und so weiter und so fort. Also die Personalabteilung hat ja Zugriff auf Informationen, die nicht unbedingt jeder Mitarbeiter geteilt wissen möchte. Und deshalb finde ich Transparenz so wichtig und auch in der Personalentwicklung.
Also für all diejenigen, die sich jetzt selbst ertappt gefühlt haben, ich bin da in so einem Programm, vielleicht einmal zurückfragen, was also vielleicht die Erwartungen klären, auch im Dialog, oder?
Meinst genau. Du das?
Ja, oder? Man kann ja auch da mal rückfragen. Und ich finde, da geht auch so eine gewisse Distanz einher. Also so aus im Sinne von, wie gesagt, also dieses Ich werde entwickelt. Ich wurde da jetzt in irgendwas reingepackt, ne? Und das mache ich jetzt halt, aber ich weiß jetzt eigentlich auch gar nicht so genau, was das soll. Und ich glaube, das ist genau dieses Thema Erwartungsmanagement in beide Richtungen, ne? Das da einmal geklärt werden sollte, bevor man dann sagt, ich bin da in so einem Programm.
Genau. Also mal ganz abgesehen davon, dass ich einen anderen Weg zur Weiterentwicklung oder Personalentwicklung für viel spannender empfinde. Also ich finde, dass es doch viel mehr Selbstverantwortung und auch Motivation zeigt, wenn die Mitarbeitenden sich auf Personalentwicklungsangebote bewerben können. Also dass es eben nicht so ist, jemand hat mich in ein Programm gesteckt und mal gucken, was das eigentlich bedeutet. Sondern andersrum, dass man sagt, ich interessiere mich für bestimmte Dinge oder ich möchte mich in einem bestimmten Projekt besser engagieren, dafür fehlen mir noch bestimmte Kompetenzen und ich bewerbe mich darum, dass ich da eine Weiterentwicklung bekomme. Das finde ich eigentlich viel spannender.
Finde ich einen guten Punkt. Wie häufig ist das denn so vorgekommen, Anke? Also ist das was, oder anders gefragt, die Möglichkeit an internen Entwicklungsprogrammen teilzunehmen und sich darauf zu bewerben, wird wahrscheinlich je nach Unternehmen gegeben sein, bei anderen Unternehmen vielleicht nicht. Aber die andere Frage, die mich noch interessieren würde, wie häufig kommen denn Mitarbeitende, auch gerade in den großen Unternehmen, in denen du gearbeitet hast, auf die HR-Abteilung zu und sagen, hey, hier gibt es was, vielleicht auch was Externes, das wird mich interessieren. Wird das viel gemacht? Viel genutzt, dieser Anhang?
Also ich habe das häufig erlebt.
Schön.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und wie gesagt, also ich finde das auch einen guten Angang. Mhm. Und es geht ja nicht darum, irgendwie gießkannenmäßig was auszukippen, ne, sondern zu sagen, okay, du hast auch Interesse daran und wir sehen auch, dass es Sinn macht.
Ne? Ja.
Es gibt auch Unternehmen, die haben ein bestimmtes Weiterbildungsbudget pro Mitarbeitenden. Und das können sie nutzen, wie sie wollen. Also das habe ich persönlich jetzt in meiner Arbeit nicht so genutzt oder gab es nicht. Aber das ist auch ein Weg.
Mhm. Ja.
Und ich meine, ganz ehrlich, natürlich ist man Expertin als Personalentwicklerin. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man den ganzen Markt in- und auswendig kennt. Mhm. No? Gut, im Konzern kommen dann noch andere Dinge da hinten dazu, dass man sagt, man hat Preferred Supplier und so weiter und so fort, alles gut. Aber da würde ich jetzt auch gar nicht sagen, ich weiß grundsätzlich besser als die Mitarbeiterin, die sich da in das Thema, wie reingedacht hat, was für sie gut ist.
Mhm. Also ein Appell deinerseits, da auch die Initiative mal zu wagen.
Auf jeden Fall.
Liebe Anke, ich würde gerne mit dir spielen eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Wie klingt das?
Okay. Ich versuch's.
Schmerzt nicht, ich verspreche es dir, okay?
Nein, das glaube ich auch nicht.
Bist du ready, Anke?
Ja.
Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
Ich denke, als ich meinen ersten großen Kunden hatte.
Was liest du gerade?
Ah, ich lese ja immer mehrere Bücher. Das ist schon der erste Satz, ich weiß. ich lese gerade unter anderem Finish What You Start. Ich glaube, der Autor heißt Peter Hollins oder so ähnlich. Peter Hollins.
Ja. Kannst du empfehlen?
Ja, ich finde es, es hat nochmal ganz spannende Tricks. Ja? Ich lese das, weil ich, also ich finde halt Execution auch immer ganz wichtig. Also ja. HR-Strategie ist wichtig, aber die Execution ist auch wichtig. Mhm. Und ja, wie kann man zum Beispiel auch in einem Team dann andere da motivieren, weiterzumachen und ja, auch so mal Motivationstiefs oder Bedenken vielleicht auch mal für einen Moment ausschalten. Mhm.
Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten 2 Jahren?
Also, das sind jetzt nicht ganz 2 Jahre, aber sicherlich, oder vielmehr ist es länger als 2 Jahre her, sicherlich die Corona-Krise. Also ich habe das Glück gehabt, dass bei mir es nicht ganz auf Null ging, sondern einigermaßen noch okay. Aber weil ich ja vorrangig auch in großen strategischen Projekten unterwegs bin, da gab es dann doch den ein oder anderen Kunden, der die auf on hold gesetzt hat. Mhm. Ne? Und da musste ich mir halt überlegen, was mache ich jetzt? Also setze ich auf ein anderes Pferd, noch in der Selbstständigkeit, aber mache ich jetzt andere Dinge oder wie komme ich da jetzt durch? Und ja, ich würde sagen, das war so auch dieses Gefühl von, man kann nur bedingt was tun, mhm. ja, weil wir waren ja alle in der gleichen Situation ausgesetzt. Und ja. Also normalerweise ist es ja auch so, in der Selbstständigkeit finde ich, ne, dass wenn man viel tut, in der Regel auch viel dabei rauskommt. Aber mhm. Hier, ja, mhm. war so ein bisschen Hilflosigkeit angesagt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Oh, ganz genau. Genau so. Also ja, es war einfach extrem herausfordernd und wir haben uns aber, ich würde sagen, innerhalb von ja 2, 3, 4 Wochen sehr schnell konsolidiert und sind dann mit voller Power gemeinsam losgegangen. Aber das ist auch der Unterschied, wenn man dann wieder ein Team hat, ne? Mhm. Also wir haben uns dann wirklich entschieden, voll auf Angriff, voll auf Attacke zu gehen und uns nicht unterkriegen zu lassen. Für uns war das krass auch. Ich meine, wir hatten davor jetzt also wir waren einfach sehr, sehr analog unterwegs. Das muss man gar nicht, also kann man gar nicht anders bezeichnen aus heutiger Sicht. Wir mussten dann innerhalb kürzester Zeit ja all die Dinge tun, die andere Unternehmen auch tun mussten. Aber bei uns geht es ja um die Begegnungen. Es geht ja ums Miteinander und es war ja keine Begegnung mehr möglich. Und da sind wir aber in ganz kurzer Zeit zu Höchstform aufgelaufen. Aber ich habe es auch als extrem belastend im Kopf. Also das sitzt mir auch immer noch ein bisschen in den Knochen, diese Zeit. Und auf der anderen Seite gab es bei mir dann auch immer wieder diesen Moment, wo ich mir dachte, weil ich bin grundsätzlich auch derselben Überzeugung wie du, wenn man viel reingibt, dann kommt auch viel raus. Ne? Aber es gab einfach diesen Moment, wo ich verstanden habe, du kannst jetzt nichts mehr tun, Melly. Genau. Hm. Und den habe ich sonst eigentlich nicht, diesen Moment.
Ne? Genau. Ja, genau, das war eher dieses Gefühl, also gar nicht die Realsituation, ja, ja. sondern dieses Gefühl von ja, Hilflosigkeit.
Richtig.
Und man kann einfach nichts beeinflussen, dass mhm. es jetzt besser wird oder nur wenig.
Ja, ja.
Ja, ja.
Also, das war krass.
Mhm. Genau.
Nächste Frage. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
Anders.
Mhm.
Also grundsätzlich entscheidet man ja immer basierend auf dem Wissen, was man zu dem ja. Zeitpunkt hat. Ne? Im Nachhinein ist man immer schlauer. Es ist gar nicht so, dass ich jetzt so eine Situation im Kopf habe, aber ich kann mich daran erinnern, in einem Konzern, in dem ich gearbeitet habe, hatte ich Interesse an einer Führungsaufgabe, die auch relativ hoch angesiedelt war. Und ich habe da wirklich dieses typische Imposter-Syndrom gehabt. Ja? Und dann kam eine Kollegin auf mich zu, also eine Frau auch mit extrem viel Erfahrung. Und die sagte, Anke, natürlich bewirbst du dich da. Natürlich. Wie kommst du darauf, dass du es nicht tust? Und das habe ich dann auch gemacht, war dann tatsächlich auch in der Endrunde, habe den Job dann nicht bekommen, aber darum geht's gar nicht, sondern also das war für mich insofern einschneidend, dass ich gedacht habe, Mensch, ja, wenn du es nicht versuchst, dann wird es auf jeden Fall nicht klappen. Ja, und so. Mhm. Und ich glaube, da gab es viele Momente in meiner Karriere, wo ich vielleicht noch mutiger hätte sein können.
Das passt auch gut zur nächsten Frage. Was war dein größtes Learning in den letzten 6 Monaten?
Oh, in den letzten 6 Monaten. Auch, dass man insbesondere als Selbstständige, aber ich glaube, das trifft auf jeden zu, auf jeden Menschen zu, dass man das Teil der Verantwortung, die man hat, auch auf sich selbst bezogen ist. Dass man wirklich Energie und Einsatz managen muss. Also es war einfach, dass ich mich auch in ein Projekt sehr eingebracht habe, auch sehr gerne und mit sehr viel Energie. Aber ich habe dann auch wirklich gemerkt und ich habe das dann auch möglich gemacht, dass ich wirklich Pausen brauche. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn mich was reizt und wenn ich wobei sein möchte und auch bei bin, dann gebe ich halt viel meiner Energie und ich bin halt dafür verantwortlich, dass diese Energie dann auch hält.
Mhm. Fühle ich auch sehr. Ist für mich auch eine stetige Herausforderung. Ich glaube, uns eint auch die Begeisterungsfähigkeit. Ne? Mhm. Viele schöne Möglichkeiten, viele schöne Chancen, sodass man dann vielleicht sich auch manchmal an der einen oder anderen Stelle etwas nicht übernimmt, das ist es nicht, aber dass man sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht selbst überholt. So.
Ja.
Und
ja.
Da und so einen Stopper reinzuhauen. Ne?
Genau, und die Lösung ist ja gar nicht so so spektakulär und das habe ich ja dann auch relativ schnell für mich entdeckt, ne, dass ich wirklich sage, okay, es gibt Zeiten für mich, ja, und dann mache ich das, also da investiere ich wirklich in mich und das muss ja nicht immer was Großes sein, das sind, glaube ich, in der Regel eher kleine Sachen, dass ich jeden Tag gucke, was habe ich heute für mich getan und ja.
Sehr, sehr wichtiges Learning. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
Oh, viele. Hunger, ungerechte Verteilung. Also sind eher so humanitäre Dinge. Ja. Also ich kann ganz schlecht mit Ungerechtigkeit umgehen, wobei man natürlich also spätestens ab einem gewissen Alter und einer gewissen Erfahrung weiß, dass das dass man das leider im Ideal nicht ganz dafür sorgen kann, dass es nur gerecht zugeht.
Eine perfekte Überleitung zu unserer vorletzten Frage. Wie ist deine Definition von Feminismus? Und anschließend daran, bist du Feministin?
Meine Definition von Feminismus ist, dass ich für mich selbst und auch für andere Frauen dafür sorgen möchte und dafür stehe, dass wir gleichberechtigt sind. Also, dass wir die gleichen Chancen haben wie Männer und dass die Dinge, die die Frauen nun mal auch von den Männern unterscheiden, also wie zum Beispiel, dass man schwanger wird und so weiter und so fort, nicht per se als Malus in der Arbeitswelt betrachtet werden. Ja, und das bedeutet eben für mich auch, dass ich mich für andere Frauen einsetze, dass ich ein offenes Ohr und offene Augen dafür habe, wenn eine Frau oder Frauen nicht chancengleich behandelt werden. Genau. Und ja, hast du ja jetzt auch schon rausgehört, natürlich bezeichne ich mich als Feministin und ich finde das Wort jetzt auch gar nicht schlimm.
Nee, ist es überhaupt nicht. Vielen, vielen Dank, Anke, für diesen spannenden Insight in deinen Daily Business. Viele, viele Bälle, die du jonglierst, ganz spannende Aufgaben und ich glaube, es war auch ja, für die eine oder andere sicherlich inspirierend, die vielleicht gerade auch im Personalbereich tätig ist, sich überlegt, was könnte der nächste Schritt sein. Und was ich auch mitgenommen habe, ist, wie viel du unterwegs warst in deinen Rollen auf dieser schönen Welt. Was ja auch total schön ist, aber vielleicht nicht unbedingt das, was man sich zuerst denkt, wenn man an eine Rolle im Personalwesen denkt, oder?
Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür, dafür, dass ich diese ganzen Erfahrungen sammeln konnte. Und also es gibt auf jeden Fall internationale Personalrollen und die machen das auch möglich. Ne? Heute reist man vielleicht nicht mehr ganz so viel, sondern macht mehr über ja, Teams oder Zoom. Aber ja, also es ist auf jeden Fall beruflich und persönlich eine tolle Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Vielen Dank, Anke.
Ich habe zu danken. Danke für die Einladung.
Vielen Dank dafür, dass du uns heute dein Ohr geschenkt hast. Wenn du wieder von uns hören möchtest, dann lass uns gerne ein Abo da. Und dann heißt es wieder Nushu Female Business Zeit. Bis dahin wünsche ich dir eine richtig gute Woche. Rock'n'Roll und alles Gute. Tschüss.